Das Ganze hat sich dann auch wieder so hochgeschaukelt und dann hat er angefangen, mir schon ins Gesicht zu schlagen. Und dann kam aber mein Kind nach Hause und hat das mitbekommen. Dann hat er sich kurzfristig zurückgenommen und ich wollte dann auch nicht unbedingt, dass das so sichtbar wird. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte ruf die Polizei. Und die Polizei kam dann und hat uns dann auch erstmal getrennt. Dann hat er einen riesen Fehler gemacht und hat sich eben geweigert mitzugehen. Und dann war hier ein ganz furchtbares Geschrei, ich gehe nicht mit. Und die mussten ihn dann, ich glaube, mit 4 Leuten am Boden fixieren, bis sie ihn dann endlich so weit hatten, dass er dann eingestiegen ist. Ein Geschrei, also es war furchtbar. Das war eigentlich ein Punkt, wo ich gedacht habe, so, vielleicht habe ich das gebraucht, dass ich es jetzt endlich beenden kann. Also über die Gewalt habe ich irgendwie immer hinweggesehen. Oder es ist mir auch gestern erst nochmal so bewusst geworden, weil anfangs, ich habe mich ja gewehrt irgendwann und dann war ich ja Mittäter, in Anführungszeichen. Jedenfalls kam ich mir als Mittäter vor, weil das ist eigentlich so interessant, dass mir das gestern erst aufgefallen ist, dass ich dann immer gedacht habe, naja, wir sind ja beide schuld, ich habe mich ja gewehrt, dass ich dann wieder entschuldigt habe, dass er ja eigentlich angefangen hat. Von mir ging diese körperliche Gewalt nie aus.
Hi und herzlich willkommen zurück zu Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute hören wir den zweiten Teil von Franzis Geschichte. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, dann mach am besten hier eine kurze Pause und hör dir zunächst die Folge 1 mit Franzi an. Franzi hat in der letzten Folge beschrieben, wie sie begann, sich körperlich gegen ihren Partner zu wehren. Sie hat gesagt, dass sie all die Gewalt nicht mehr aushalten konnte und sie sagte auch, dass sie sich dann richtig geprügelt haben. Das ist ein Moment, in dem deutlich wird, wie sehr diese Situation außer Kontrolle geraten ist und wie gefährlich es auch für sie wurde. In dieser Folge hörst du, wie es danach für Franzi weiterging. Außerdem ordne ich im Anschluss einige der Dynamiken ein, die in ihrer Erzählung sichtbar werden. Und du erfährst von einer Idee, die Franzi mitgebracht hat und zu der ich sehr gerne deine persönliche Meinung hören möchte. Mehr dazu am Ende der Folge. Jetzt geht es erstmal weiter mit Franzis Geschichte. Und immer wieder seid ihr dann doch zueinander gekommen.
Ja. Also, es war dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, Gott sei Dank irgendwann mal so, dass wir hier Besuch hatten und eigentlich einen super schönen Abend hatten und auch ein bisschen, also es wurde auch getrunken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Alkohol hat das alles auch natürlich nochmal verstärkt. Und der Abend war super schön. Und als dann der Besuch weg war, dann hat er mir schon vorgeworfen, ich hätte den ganzen Abend mit dem Partner von meiner Freundin geflirtet, was überhaupt nicht gestimmt hat. Also, und das Ganze hat sich dann auch wieder so hochgeschaukelt und dann hat er angefangen, mir schon ins Gesicht zu schlagen. Und dann kam aber mein Kind nach Hause und hat das mitbekommen. Dann hat er sich kurzfristig zurückgenommen und ich wollte dann auch nicht unbedingt, dass das so sichtbar wird. Und dann ist aber gefragt worden, soll ich die Polizei rufen? Und am Anfang habe ich noch gesagt, nein, aber dann wurde es immer schlimmer. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte ruf die Polizei. Und die kam dann auch. Und mir ist es dann in der Zeit gelungen, dass ich ihn irgendwie auf dem Balkon aussperren konnte, dass er gar nicht mehr reingekommen ist. Und die Polizei kam dann und hat uns dann auch erstmal getrennt. Und dann hat er einen riesen Fehler gemacht und hat sich eben geweigert mitzugehen. Und dann war hier ein ganz furchtbares Geschrei. Ich gehe nicht mit, sehe ich nicht ein. Und die mussten ihn dann aus der Wohnung bringen und richtig mit, also nicht Gewalt, aber schon massiv. Also er hat sich sehr gewehrt. auch rumgeschrien. Oh Gott, ich habe dann auch gedacht, die Nachbarn, also es hat wirklich jeder mitgekriegt und dann auf der Straße sich geweigert, ins Polizeiauto einzusteigen. Und die mussten ihn dann, ich glaube, mit 4 Leuten am Boden fixieren, bis sie ihn dann endlich so weit hatten, dass er dann eingestiegen ist, eingeschrien. Also es war furchtbar. Und dann haben sie ihn auch weggebracht. Und da musste ich mich natürlich, ich bin dann auch gefragt worden, ob ich Anzeige erstatten möchte. Und ich habe mir das eigentlich dann noch offen gehalten. Das musste ich erst mal setzen lassen. Die sind aber dann später noch mal gekommen und haben mich noch mal befragt. Da war es schon 2 Uhr nachts und ob ich mir das dann nicht überlegen wolle. Und sie wollen mich jetzt nicht drängen, aber er sei ja doch schon mal aufgefallen. Und ja, ich habe aber dann gedacht, naja, ist ja schon schlimm genug jetzt, dass er, jetzt hat er ja erstmal diese Anzeige Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung und was weiß ich was am Hals. Und dann, ich habe es mir dann offen gehalten, aber ich habe dann den Kontakt erstmal abgebrochen und aber auch keine Anzeige erstattet. Und da habe dann auch. Ich weiß nicht mehr, das war nicht der Notruf für Frauen, das war irgendeine andere Institution, die ich von der Polizei bekommen habe. Also mit denen, da habe ich mich dann auch unterhalten. Und da war ich, das war eigentlich ein Punkt, wo ich gedacht habe, so, vielleicht habe ich das gebraucht, dass ich es jetzt endlich beenden kann. Und da hatten wir dann auch längere, also was heißt längere Zeit? Längere Zeit kann ich jetzt so auch nicht sagen. 5, 6, 7, 8 Tage, oder wir haben uns 14 Tage lang nicht gesehen, aber irgendwann hat er natürlich auch wieder geschrieben und ja, und irgendwie habe ich mich dann doch auch wieder drauf eingelassen. Aber es hat sich dann insofern auch verändert, dass zumindest glücklicherweise, weil er ja aufgefallen ist, also es wurde ja, dass die Gewalt abgenommen hat. Also das hat er sich nicht mehr so getraut, weil er genau gewusst hat, er ist ja schon auffällig geworden deswegen. Und da war jetzt der zweite Vorfall. Es gab schon mal einen Vorfall, der war aber nicht ganz so schlimm, aber trotzdem auch so schlimm, dass er immer Widerstand gegen die Polizei.
Bei diesem vorigen Vorfall, Franzi, warst du da auch involviert?
Ja, da war ich auch involviert. Da ging es auch wieder um Eifersucht und da hat sich aber ein Fremder eingemischt, weil er gesehen hat, das war so auf offener Straße, dass er mich so geschubst hat und hat dann gesagt, geht gar nicht. Und dann ist er natürlich, sind die beiden dann aneinander geraten. Und dann kam halt auch Polizei und da hat er genau die gleiche Nummer abgezogen. Nur nicht ganz so massiv. Und an dem Abend hat er, das hätte ich gar nicht gedacht, die Polizei hat ihn dann gehen lassen. Und dann hat er tatsächlich 2 Stunden später plötzlich in meiner Wohnung gestanden. Aber ja. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das ausging. Das war der erste Vorfall. Und wie gesagt, der zweite hat immerhin dazu geführt, dass er die Gewalt zurückgeschraubt hat. Es gab dann zwar immer noch, naja, gewürgt wurde noch, bespuckt wurde auch immer noch, aber es war nicht mehr dieses Prügeln. Also ich weiß nicht, wie viele blaue Augen ich hatte. Mit Vorliebe hat er mir immer ins Gesicht geschlagen, was ja eigentlich richtig. Jemand, der wirklich gerne in Anführungszeichen schlägt, guckt ja, dass er keine Zeichen hinterlässt. Aber das war irgendwie wie so ein hier, guckt alle her jetzt oder wie so eine, manchmal, weil ich mir ja auch so Ausreden einfallen lassen musste. Also so, jetzt kann sie mal gucken, was sie denen erzählt, wie sie damit. Das war ihm so herzlichst egal.
Was hast du denn deinem Umfeld erzählt, Franzi?
Oh, das, ach, ich weiß nicht, ob es glaubhaft war oder so, aber es waren ja Ausreden eben. Und ich denke, alles, was im Gesicht ist und bei einer Frau ist, das fällt ganz schnell. Aber ich glaube, was so manchmal so ein bisschen glaubhaft war, dass eigentlich jeder, der mich gekannt hat, nie damit gerechnet hätte, dass ich mir sowas überhaupt gefallen lassen würde. Das hat mich vielleicht noch mal so ein bisschen rausgerippen. Vielleicht die Ausrede dann doch geklappt. Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgefragt.
Du hattest auch erwähnt, Franzi, dass im weiteren Verlauf der Beziehung oder auch im Nachhinein ganz viele Lügen aufgefallen sind. Magst du uns da mal noch ein bisschen mitnehmen, was da an Lügengeschichten von ihm erzählt wurde und was du da hast aufdecken können?
Ja, das Ganze fing an, dass er gesagt hat, er hätte einen neuen Job und in einer anderen Stadt und dass er da eine Wohnung kaufen würde und wir auch wirklich in die Stadt gefahren sind und Wohnungen besichtigt haben. Und die dann angeblich auch wirklich gekauft hat. Oder natürlich habe ich es auch geglaubt. Also jetzt konnte ich aber hier A durch die Krankheit von meinem Kind, ich konnte da nicht immer überall mit hin. Also, aber ich weiß noch zum Beispiel auch da als wir die Wohnung besichtigt haben in der Stadt, da waren wir abends Pizza essen. Und da habe ich mich mit dem Kellner kurz unterhalten. Da wurde dann auch, das war ein alter Mann, in Anführungszeichen. Also ich war fassungslos und ja, also das war es mir auch gerade wieder eingefallen, dass da immer so, selbst bei solchen Gelegenheiten, die man eigentlich genießen müsste, zusammen, wenn es ja dann um die gemeinsame Zukunft geht, da ist nie Halt gemacht worden vor. Und ja, jedenfalls hat er dann eben diese Wohnung gekauft und musste dann auch ab und an hin. Hat es aber immer so getrickst, dass ich nie mit konnte. Also immer das Datum zu einem Zeitpunkt gelegt, wo er eigentlich genau gewusst hat oder dass ich gesagt habe, du, ich kann da nicht, ich bekomme nicht frei oder ich muss, es war sonst irgendwas. Also, aber ich konnte nie mit. Und dann ist er dann auch immer alleine gefahren und dann auch länger weggeblieben und hat mir dann im Nachhinein aber immer vorgeworfen, ich hätte ja nicht mitgewollt. Also ich wäre ja gegen eine gemeinsame Zukunft, ich wäre ja gar nicht bereit dafür. Und ich habe mal gesagt, das stimmt doch gar nicht. Und natürlich bin ich aber, das waren immer Zeitpunkte, da konnte ich einfach nicht. Da war immer irgendwas. Und ich bin ihm aber, ja, anfangs habe ich gedacht, es sei einfach dumme Zufälle, aber im Nachhinein sage ich mir natürlich, nee, das waren nie Zufälle, das war einfach geplant. Und es hat sich auch immer weiter zugespitzt. Aber ich bin diesen Lügen einfach nicht auf die Schliche gekommen. Das waren so Lügen, die man eigentlich gar nicht in Frage stellt, weil sie viel zu unnötig als Lüge gewesen wären. Also, dass man sie als Lüge hätte auffassen können. Also, warum erzählt mir jemand, er kauft eine Wohnung und kauft sie dann nicht? Und warum erzählt mir jemand, er hat einen neuen Job und zieht um und wenn dem nicht so ist? Also, warum soll ich das in Frage stellen? Vor allen Dingen, wenn derjenige noch mit mir fährt und wir zusammen Wohnungen besichtigen, warum soll ich das in Frage stellen?
Wie bist du denn diesen Lügen auf die Schliche gekommen, Franzi? Das haben wir ja jetzt noch gar nicht aufgeklärt, dass das tatsächlich gar nicht so gewesen ist mit der Wohnung beispielsweise.
Ja, diese Lügen, das im Grunde weiß ich bis heute nicht, ob es stimmt oder nicht. Muss ich jetzt dazu sagen. Also, es ging dann um eine finanzielle Sache, bei der er mir versprochen hat, mir zu helfen. Und ich dann so einen Tag, das war eigentlich, ich denke, ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen, weil wir waren 2 Jahre zusammen, 2,5 Jahre zusammen und das war genau am Ende des Jahres, des letzten Jahres. Und da hat er Ich habe dann gesagt, hast du das geregelt abends vorher? Weil er wusste, dass ich am nächsten Tag einen wichtigen Termin diesbezüglich habe. Und dann sagte, nein, wieso? Sag ich, hallo? Ich dachte, du wolltest mir helfen, du wolltest das in die Wege leiten. Ja, nein, das hat aber nicht geklappt. Dann habe ich gesagt, wie, du hast mir das nicht gesagt und du lässt mich jetzt einen Tag vor Ablauf der Frist, lässt du mich jetzt da einfach hinmarschieren, ohne Lösung, ohne alles. Und wie gesagt, er hat mir immer angeboten, das zu machen. Ich habe ihn nie danach gefragt. Wenn er mir aber nicht angeboten hätte, sich da einzubringen, hätte ich eine andere Lösung gehabt. Aber dadurch, dass er das so gemacht hat, ja, war blöd von mir, das zu glauben. Und dann war ich aber so, dass ich aber wirklich gemerkt habe, so, jetzt reicht's. Und wir haben schon im Bett gelegen und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass du jetzt gehst und dass du deine Sachen endgültig packst. Ich habe ihm sogar noch geholfen, die Sachen zu packen. Und daraufhin ist er dann auch gegangen. Und dann habe ich natürlich alles in Frage gestellt, weil und dann erst kamen mir einfach ganz viele Dinge, Kleinigkeiten, und ich gedacht habe, mein Gott. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Also ich habe nie gegoogelt. Vielleicht auch Blödsinn, aber all das, was er mir erzählt hat, ich habe nirgendwo einen Eintrag gefunden. Nirgendwo. Und dann fängt man ja, wenn man einmal anfängt, was in Frage zu stellen, dann sucht man ja weiter. Und dann bin ich diesem Ganzen, es hat nichts gestimmt von dem, was er mir gesagt hat. Nichts, nichts, gar nichts. Und natürlich hätte ich dann auch im Nachhinein erkennen müssen, aber das kam ja erst im Nachhinein, so eine Situation. Wir waren in einem Geschäft und haben einen Teppich gesehen. Da habe ich gesagt, oh, guck mal, der ist doch super schön, der wird doch dort und dorthin passen. Lass uns den doch kaufen. Nein, muss doch nicht jetzt sein. Guck mal, wir haben ja schon so viel Gepäck. Dann habe ich nur gesagt, ja, aber er ist jetzt auch nicht so teuer. Jetzt komm, hopp. Also ich hatte ihn da so weit, dass er den gekauft hat. Aber ich im Nachhinein sage ich, mein Gott, guck doch mal, wie der sich gewehrt hat dagegen. Es ist mir erst mit solchen Sachen aufgefallen. Ich habe dann ja auch so ein bisschen hier nachgefragt, natürlich alles so ein bisschen unter dem Deckmäntelchen und habe feststellen müssen, dass nichts gestimmt hat von dem, was er mir erzählt hat. Das war bitter. Und natürlich habe ich dann auch alles in Frage gestellt, weil diese Abwesenheit zwischenzeitlich war es wirklich so, dass wir uns auch manchmal 4 oder 5 Wochen nicht mehr gesehen haben, wo die Beziehung wirklich beendet war. Und es war ein On-Off im zweiten Jahr, was immer länger ging, das Off. Und das On immer kürzer war. Und auch an dem Tag war es dann für mich auch wirklich vorbei, weil ich habe dann so eine Wut bekommen, muss ich ehrlich sagen, und gedacht, oh mein Gott, also dass da, wie kann mir jemand sowas antun, mich ins offene Messer laufen zu lassen? Da war ich einfach entsetzt. Das war einerseits sehr lehrreich und diese Wut hat auch wirklich sehr, sehr lange angehalten und hat dann auch sehr lange probiert, hat immer nett geschrieben, was ich aber gar nicht gekannt habe, so keinerlei, also auch so ein bisschen einsichtig, aber nie so hundertprozentig einsichtig, aber ich war dann auch nicht mehr freundlich und wir hatten auch nie eine Aussprache, bis heute nicht. Wir haben, wenn nur so, geschrieben. Also Telefon war sowieso immer so eine Sache, ist er immer aus dem Weg gegangen, am liebsten immer über WhatsApp, da habe ich ihn aber auch blockiert und weil ich genau wusste, wenn ihn was fuchst, dann über WhatsApp blockieren. Also so Nachrichten habe ich offen gelassen, auch blöd eigentlich, wo ich mir auch wieder so ein Hintertürchen offen halten wollte, weil ich irgendwie zwar einerseits damit abgeschlossen habe und wusste, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt einfach kein Zurück mehr. Das war Gott sei Dank der Fall. Aber dass es nie eine Aussprache gab und ich ja eigentlich nur mutmaße, dass alles gelogen war, was er mir gesagt hat. Und dass alles alles nicht wahr war. Das war schon eine bittere Erfahrung und das hat das Abschließen dann auch so schwer gemacht. Weil man hofft ja immer noch, wobei, was heißt hoffen? Man hofft ja wirklich noch, dass wenigstens ein bisschen was von dem, was er gesagt hat, wahr gewesen ist. Und diese Erkenntnis, dass es gar nicht um mich ging, das war auch ganz bitter. Dass es eigentlich nur um das Spiel ging, um dieses Machtspiel, um die Kontrolle und um richtige Empathie, das ist mir immer wieder aufgefallen, konnte dieser Mensch nie zeigen. Anderen gegenüber schon, aber mir gegenüber nicht. Oder ich habe irgendwie mal den Vergleich gehabt, jedem Bettler auf der Straße kannst du mehr Empathie entgegenbringen als mir. Es ist natürlich auch schlimm, dass ich immer wieder auf das alles reingefallen bin.
Das heißt, Franzi, wenn ich das richtig verstehe, die letztendliche Trennung ist entstanden dadurch, dass er dich in dieser finanziellen Angelegenheit hat hängen lassen.
Mhm.
Und nicht aufgrund all der Gewalt, der psychischen und körperlichen Missbräuchlichkeit, die da stattgefunden hat, sondern letztendlich darauf, dass du dich da auf ihn verlassen hast und gemerkt hast, er lässt dich im Stich und es ist ihm allenfalls eine lapidare Antwort wert.
Ja, schlimmerweise genauso. Also über die Gewalt habe ich irgendwie immer hinweggesehen. Aber auch, na, wie gesagt, das ist mir auch gestern erst nochmal so bewusst geworden, weil anfangs, ich habe mich ja gewehrt irgendwann und dann war ich ja Mittäter, in Anführungszeichen. Jedenfalls kam ich mir als Mittäter vor, weil das ist eigentlich so interessant, dass mir das gestern erst aufgefallen ist, dass ich dann immer gedacht habe, naja, wir sind ja beide schuld, ich habe mich ja gewehrt, dass ich dann wieder entschuldigt habe, dass er ja eigentlich angefangen hat. Von mir ging diese körperliche Gewalt nie aus und ich habe die auch nie in unsere Beziehung mit reingebracht, diese körperliche Gewalt. Also, oder spucken, also um Gottes Willen, sowas habe ich in all meinen Beziehungen vorher, sowas Erniedrigendes nie erlebt. Spucken, das machen kleine Kinder, habe ich ja eben schon gesagt. Und aber dann wurde ich irgendwie zum Mittäter. Deswegen habe ich die Gewalt ja toleriert oder sogar akzeptiert, um es mal so zu sagen. Nur das war eine Sache, die konnte ich nicht mehr tolerieren und akzeptieren, weil das, Gott sei Dank, muss ich sagen, in Anführungszeichen, und Gott sei Dank bin ich da auch heil rausgekommen, um mal vorwegzugreifen, aber auch dank, naja, wirklich egal, aber auch erst später, aber Gott sei Dank verlief es glimpflich für mich. Aber das war ein Punkt, was mir einfach gezeigt hat, dass dieser Mensch sich nie um mich gekümmert hat, also nie um mich, dass ich ihm nie was wert gewesen bin, dass ich ihm nie, dass man macht das nicht mit jemandem, den man angeblich so liebt, jemanden so auffliegen zu und so ins offene Messer, also hat mich regelrecht ins offene Messer rennen lassen. Und das hat mir, glaube ich, so richtig die Augen geöffnet. Und auch das hat er immer wieder, ja, ist halt, so lapidar, ja, ist halt dumm gelaufen, ich hätte ja gerne, wenn ich gekonnt hätte, so, ja. Aber das habe ich dann alles nicht mehr akzeptieren können.
Und dann habt ihr, also hast du ihn rausgeschmissen, ihr habt euch getrennt, es gab zwar immer noch mal Kontakt, also er hat dann noch mal weiter auch versucht, wieder mit dir in Kontakt zu treten, aber du bist nicht mehr drauf eingegangen.
Also im ersten Monat hat er immer täglich geschrieben. Und aber auch, man hat schon gemerkt, gegen Ende des Monats wurde es schon so ein bisschen, also ich schreibe dir jetzt immerhin seit 4 Wochen täglich nette Sachen, in Anführungszeichen nette Sachen, wie sehr ich dich liebe und lass uns das doch nicht aufgeben und so weiter. Aber so richtig kämpfen, so würde ich das jetzt nicht empfinden. Also einerseits gut, er hat nie unangemeldet vor der Tür gestanden, also er hat nie vor der Tür gestanden, also vielleicht hat er vor der Tür gestanden, aber jedenfalls hat er mich nicht gestalkt oder belästigt oder sonst was, weil da kam wieder, er hat ein unheimlich, wie soll ich sagen, Ego, falsches Ego, muss ich sagen, verletztes Ego, das hat immer über allem gestanden, also so falsche Männlichkeit, so Macho-Ego, also unfassbar. Also deswegen hätte er nie, wenn ich ihm ja so viel bedeutet hätte, dann wäre er ja auch über seinen Schatten gesprungen und hätte mal vor der Tür gestanden, vielleicht mal mit einem Strauß Blumen oder ey, mir tut es wirklich leid oder also, dass ich diese Aufrichtigkeit hätte erkennen können. Und das hat er auch nie gemacht. Aber in dem speziellen Fall jetzt mal rückwirkend, in dem speziellen Fall, was zur Trennung geführt hat, hat das nicht gemacht. Im Laufe der Beziehung, das muss ich jetzt auch fairerweise noch sagen, also in dieser, wenn es diese schönen Phasen waren, dann hat er mir auch immer ganz tolle Geschenke gemacht und hat mich verwöhnt. Also das war ja das, was es so in den Himmel gehoben hat. Und dann war dieser Absturz aber immer umso schlimmer, umso tiefer. Je höher, je mehr er mich verwöhnt hat und je schöner es war, auch viel mit Essen gehen und schöne Zeiten und desto tiefer ist aber dann der Fall gewesen. Und es wurde immer heftiger bis eben zu diesem Punkt. Aber er hat auch nie richtig um mich gekämpft. Und das war eben so eine Erkenntnis. Im Nachhinein sage ich gut, weil wer weiß, wie es gegangen wäre, wenn er wirklich so um mich, sich wirklich nochmal um mich bemüht hätte. Aber ich habe in den 2,5 Jahren mit niemandem darüber geredet, mit niemandem. Aber danach habe ich dann angefangen, darüber zu reden, jetzt auch nicht in alle Details. Und dann ab dem Zeitpunkt gab es kein Zurück mehr. Ich habe mir da selber so ein bisschen die Tür zugeschlagen, indem ich selber angefangen habe, darüber zu reden, weil das hätte ich nicht mehr, das hätte keiner verstanden, wenn ich dann trotzdem wieder zurückgegangen wäre. Weil wenn ich diese Lügen und all das alles so noch hätte durchgehen lassen, bleibt trotzdem, und da hast du mich drauf gebracht, Jennifer, bleibt trotzdem immer noch diese enorme Gewaltbereitschaft, diese Gewalt, die da gestanden hat, die ich einfach nicht erkennen wollte oder konnte oder wie gesagt, weil ich dann zum Mittäter wurde.
Ja, also das ist ein Phänomen, das nennt sich Reactive Abuse. Da werde ich dann in der Erläuterung nochmal drauf eingehen für alle, die hier zuhören, dass wir da nochmal drauf schauen, wie kommt es in solchen Beziehungen dann dazu, dass man selbst, wie du es jetzt sagst, Franzi, zum Mittäter wird und sich selbst ein Stück weit die Berechtigung abspricht, aus dieser Gewaltspirale auszusteigen. Und häufig tun die Partner natürlich ihr Übriges auch nochmal dazu, das dann eben auch ganz klar hervorzuheben. Sieh mal, wie verrückt du dich gerade verhältst. Was fällt dir eigentlich ein, mich zu bespucken oder zu schlagen? Du bist doch hier die Hysterische, die Verrückte etc. Gab es solche Elemente bei dir auch in dieser Beziehung, Franzi? Hat er sowas zu dir dann gesagt?
Ja, natürlich. Natürlich. Er war nie schuld. Ich habe ihn provoziert. Nur weil ich ja so reagiere, deswegen hat er ja so reagiert, weil ich mich ja nicht im Griff habe. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Aber ich habe immer jedes Gespräch konstruktiv anfangen wollen oder auch angefangen und versucht, mit ihm zu reden. Ich habe nur gemerkt, gegen Ende der Beziehung ist ja dieses Lügenkonstrukt. Es ist ja immer mehr zusammengebröckelt. Also es kam da vieles zusammen und er kam jeden Abend schlecht gelaunt nach Hause und es waren auch gar keine Gespräche. Wir haben auch nicht mehr gemeinsam gekocht. Also jeder hatte dann im Laufe des Tages schon gegessen. Es war auch kein Interesse mehr und er kam dann heim und ich muss doch dazu sagen, hat dann auch ein Drogenproblem gehabt, hat dann geraucht und das ist ja einfach keine Basis, wenn man unterschiedlich, so unterschiedlich drauf ist. Und das war aber dann so immens, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, dass es für ihn immer schwieriger wurde und er schon überlegt hat, oh Gott, wie komme ich da aus der Situation wieder raus? Und letztendlich muss, aber wie gesagt, das sind Sachen, ich mutmaße, aber es passt. Also letztendlich hat er seinen Job verloren, ich weiß aber nicht warum. Und ob, weiß ich bis heute nicht, ich kann es nur mutmaßen. Und er ist dann tatsächlich morgens mit mir, hat mir das nicht erzählt, ist aber dann morgens mit mir aus dem Haus und ich bin irgendwann mal hinter ihm hergefahren, habe dann später gefragt, wieso bist du da links abgebogen? Das ist doch die komplett falsche Richtung, das ist doch der Weg zu deinen Eltern. Und dann sagt er, nee, da wäre ihm zu viel Stau auf der anderen Strecke. Das hat gar keinen Sinn gemacht, weil die Strecke wesentlich länger war. Also, aber naja, gut, okay, ich habe es dann auch schon wieder vergessen später. Das sind alles so Kleinigkeiten. Also ich vermute, dass er wirklich mir nicht gesagt hat, dass er sein oder dass er seinen Job verloren hat und sich entweder geschämt oder keine Ahnung, warum er es nicht gesagt hat. Also und dann tatsächlich, ich weiß nicht, wo er dann den ganzen Tag war und abends dann heimgekommen ist und mir dann vorgegaukelt hat. Nur, wenn man natürlich dauerhaft lügt, dann verfängt man sich irgendwann. Und manche Sachen fand ich dann schon komisch und habe dann nachgefragt. Aber dann war ich schon in, ich wollte dann einfach keinen Streit mehr, weil ich wusste, wenn ich weiter nachfrage, dann eskaliert das Ganze wieder. Und dann habe ich es sein gelassen. Zum Schluss habe ich dann auch nicht mehr weitergefragt. Aber weil ich immer schuld war, ich war immer schuld, immer. Ich war immer der Auslöser. Guck doch mal, wie du bist. Du bringst mich doch so weit.
Und in den meisten Fällen ging es dabei um diese Eifersucht oder hat sich das im Laufe der Zeit auch zu anderen Themen nochmal geändert?
Das hat sich geändert. Also um die Eifersucht ging es dann eigentlich später immer weniger. Natürlich ist das immer mal noch gerne eingebracht worden, du betrügst mich, aber nicht mehr so immens wie im ersten Jahr. Also ab dieser Polizeisache ist es auch mit der Eifersucht peu à peu immer weniger geworden. Und aber ich habe ja auch nichts mehr gemacht. Er hat mich ja auch wirklich isoliert. Ich habe auch diesen Personal Trainer aufgegeben, das muss ich wirklich sagen. Und er hat mich ja auch komplett von allem isoliert. Also ja, dass ich wirklich auch nur noch wenig gemacht habe. Also ich bin schon mit Freundinnen essen gegangen, aber dann auch immer so ein bisschen unter Zeitdruck, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt ein bisschen später komme, ich weiß, ich bin einmal um 10:30 heimgekommen und wir waren schon um 7 verabredet. Das kennt man ja, man hat sich halt verquatscht und dann hieß es dann, ach, das war doch die Freundin, die hat doch keinen Freund, ihr kommt, ihr wart unterwegs und wart auf Männersuche, die hat ja keinen und ja, so lächerlich im Grunde. Also mit Freundinnen, das durfte ich, in Anführungszeichen, durfte ich schon, aber irgendwann verliert man dann auch die Lust, wenn eigentlich immer, wenn das alles immer mit Diskussionen verbunden ist.
Ja, wenn das immer mit Drama endet, dann fragt man sich häufig, soll ich das machen? Ist es mir das wert, ja oder nein?
Mhm. Ja.
Okay. Und Franzi, sag mal, wie ist denn im Moment der Status bei euch? Ist diese Beziehung, also die ist beendet und habt ihr denn noch Kontakt? Also meldet er sich noch bei dir?
Nein. Also ich habe auf seine letzte Nachricht nicht mehr geantwortet. Mhm. Und das ist jetzt, ich glaube, 7 Wochen her. 8.
Ja. Wenn du heute auf diese ganze Zeit zurückschaust, wie geht's dir heute damit und gibt es eine Stelle, an der du, ich weiß, es ist in der Rückschau immer schwer und am liebsten würde man an jeder Stelle anders abbiegen, als man es gemacht hat, aber gibt es so diesen einen Punkt, den du vielleicht den Zuhörenden auch mitgeben möchtest, wenn ihnen Ähnliches passiert, dass sie da besonders auf sich achten?
Das ist, ich finde, unheimlich schwer. Über diese Frage habe ich, weil du die ja immer zum Ende stellst, ich finde, es ist unheimlich schwer, weil im Grunde kann jemand so etwas nur nachvollziehen, annähernd nachvollziehen, der in einer ähnlichen Situation war oder sowas selber durchleben musste. Und ich denke, der Mensch ist ein Individuum und jeder hat ja auch unterschiedliche Erfahrungen, ist unterschiedlich aufgewachsen, geprägt worden und jeder geht mit Konflikten anders um. Ich finde es unheimlich schwierig. Ich denke, es muss bei jedem kommt irgendwann, das ist das, was mir aufgefallen ist. Bei jedem kommt immer irgendwann der Zeitpunkt, jetzt ist Schluss. Gott sei Dank kommt dieser Zeitpunkt. Anscheinend ist das in uns Frauen dann doch irgendwann dieser Überlebenstrieb wesentlich größer als klein beizugeben. Irgendwann kommt er, obwohl manche Frauen es auch nie schaffen. Das sieht man ja dann auch wieder an, wie viele Frauen aus Eifersucht umgebracht werden. Aber letztendlich, denke ich, muss man immer an sich selber glauben und sich sagen, ich schaffe das. Ich schaffe das. Das ist jetzt zwar schwierig und keine zu hohen Ziele setzen und auch nicht, dann kommt man auch wieder in so einen innerlichen Konflikt, weil man dann ein schlechtes Gewissen kriegt, dass man wieder klein beigegeben hat und man schämt sich vor sich selber und man kann sich gar nicht mehr im Spiegel morgens in die Augen gucken. Aber auch diese Scham muss man einfach verlieren, dass man sagt, okay, das war jetzt vielleicht dann wieder mal ein Rückschritt, ein Schritt zurück, aber letztendlich, wenn man das Ganze in einem Koordinatensystem mit XY-Achse sieht, geht doch die Kurve nach oben. Kleine Schritte, kleine Ziele setzen und kleine, ja, so schwer es fällt. Und wie gesagt, man muss das Ganze, man kann nichts dafür. Weil das Ganze ist wirklich wie eine Droge. Man kommt da nicht von weg, von diese schönen Zeiten. Man hat in dem Moment nur diese schönen Zeiten. Man sieht, wenn ich mir, meine Liste habe ich mir mal gemacht und habe die schönen gegen die schlechten. Dann war ich entsetzt, wie viel Schlechtes da aufgezaubert. Und trotzdem habe ich immer wieder dieser schönen Zeit hinterher getrauert. Selbst heute noch.
Das heißt, im Moment muss so ein bisschen der Verstand über die Gefühle siegen.
Ja, und der Überlebenstrieb eben auch und auch dieses Selbstwertgefühl, das muss man sich langsam wieder aufbauen, dass man an sich glaubt und sagt, das habe ich nicht verdient, das habe ich nicht, ich glaube, es geht los. Also was habe ich mir da überhaupt alles gefallen lassen? Also das ist mir Gott sei Dank gut, dass ich hatte die alle in der Cloud, diese Notizen. Ich war entsetzt. Ich habe mich von mir selber geekelt, als ich das gelesen habe, wie ich gefleht habe stellenweise. Also bitte, komm zurück. Und oh Gott, also ich habe mich richtig geschämt. Ich dachte, das da ist wie in so einem billigen, in so einer billigen Soap, wie man sich da benimmt. Also oh Gott, nee.
Vielen Dank, Franzi, für deinen Mut und deine Offenheit, das hier mit uns zu teilen. Ich glaube, das ist ganz schwer, wenn man da auch noch Schamgefühle hegt und auf sich selbst so ein bisschen, ja, wie du es gerade sagst, schaut wie in einer billigen Soap und irgendwie sich das gar nicht anfühlt, als wäre man das selbst gewesen und das nicht zum eigentlichen Charakter passt. Also vielen Dank schon mal dafür. Zum Abschluss würde ich gerne noch fragen, ob es noch Aspekte gibt, Franzi, die dir noch wichtig wären zu erwähnen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Gibt es eine Frage, die ich hätte stellen sollen, die ich nicht gestellt habe?
Ja, man muss halt aufpassen. Wie soll ich sagen? Also ich meine, er hat es geschafft, genau eine klitzekleine Lücke in mir zu finden, die offen war. Weil sonst, ich habe mich eigentlich noch nie so geöffnet. Und ich glaube, in jeder kommenden Beziehung, und ich bin weit entfernt, überhaupt, oh Gott, ging gar nicht, mich schnell nochmal, oder ich meine, es ist ja jetzt schon dreiviertel Jahr her, wenn man es so nimmt, aber ich bin überhaupt nicht bereit für eine Beziehung, aber dass man sich einfach diesen Vertrauens, man geht ja so unvoreingenommen in was rein und denkt, ja, komm, aber dass man das nicht, dass man jemandem so eine Lücke nicht mehr bietet, dass man einfach Grenzen setzt, schon im Vorfeld und das besser analysieren kann. Und er hat es wirklich geschafft, genau diese kleine Schwäche von mir zu finden. Und ich denke, das ist die Gefahr, die von solchen Menschen ausgeht, dass sie genau deine Schwäche sofort erkennen. Weil sie hören dir ja am Anfang in dieser Lovebombing-Phase, hören sie dir ja sehr aufmerksam zu. Oder er hat sehr aufmerksam zugehört und hat aber dann genau diese kleine Lücke gefunden, in die er reingekrochen ist und hat sich dann da breit gemacht. Und ja, hat mich dann ganz extrem manipuliert. Aber ich habe mich ja auch manipulieren lassen. Aber jetzt entschuldige ich mich, mache ich auch schon wieder. Man neigt einfach immer wieder als Frau dazu, sich dann als, ja, ich war ja auch schuld. Nein, war ich nicht. Weil ich bin nicht mit Gewalt in diese Beziehung reingegangen. Und ich glaube, man kann eigentlich heutzutage gar nicht genug aufpassen. Aber man darf auch nicht jeden verurteilen. Es ist ja nicht jeder so. Ja, ich habe mich auch ganz oft gefragt, warum ich ihn nicht löschen kann, warum ich nicht einfach diesen Kontakt komplett lösche. Ich meine, wie gesagt, auch WhatsApp ist ja blockiert. Und weil ich, das ist mir zu privat. Also, wie soll ich sagen, da guckt man ja täglich rein. Wobei ich da auch einen Chat, also ich habe ihn da gesperrt. Also, ich habe auch den Chat komplett gesperrt, dass ich den gar nicht mehr angezeigt kriege. Aber dann habe ich mich gefragt, warum kann ich einfach nicht auch über Nachrichten. Warum lösche ich einfach diesen Kontakt nicht komplett? Und das Schlimme ist, es gibt da so, wenn man ein iPhone hat, so, es ist mir nicht gelungen, ihn auch per E-Mail zu blockieren. Natürlich kann ich die E-Mail-Adresse blockieren, aber die rutscht dann automatisch in den Papierkorb. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es auch nicht rausgekriegt, wie ich das so löschen kann. Und dann, wenn man dann im Hinterkopf hat, aber ich kann ja noch in meinen Papierkorb gucken, dann guckt man ja täglich in diesen Papierkorb rein, ob da nicht doch eine Nachricht hängt. Also ich habe das Ganze dann wirklich mir auch nochmal so erklärt, es ist im Grunde bräuchte ich, wie die anonymen Alkoholiker oder die anonymen Narcotics, ich müsste einmal pro Woche, man müsste so eine anonyme Narzissten-Opfergruppe bilden und dann einmal pro Woche reingehen und sich mit anderen austauschen und diese Erfahrung zu teilen. Man geiert einfach diesem Gefühl hinterher. Es ist wie eine Droge, dass ich Gewalt so außer Acht lasse und mich entschuldige. Ich bin ja auch zum Täter geworden und das ist dann so eine im Grunde in Anführungszeichen lapidar. Nee, lapidar war diese Angelegenheit nicht, aber dass ich dann erst bei so einem Grund fähig bin, die Reißleine zu ziehen. Ich denke, das muss diese emotionale Ebene bei uns Frauen. Wir sind zu emotional in vielerlei Hinsicht, dass wir uns da immer wieder reinsaugen lassen und dieser Harmonie hinterher trauern. Und ja, durch dieses himmelhoch jauchzend abgrundtief, wie gesagt, das ist wie bei einem Drogenabhängigen, der irgendwann keine Serotoninausschüttung mehr hat und dann mit jeder Droge immer dem ersten Schuss hinterherhäschelt. Der erste Schuss ist der schönste, die erste Pille ist die schönste und im Grunde alles, was danach kommt, ist eigentlich der Abstieg, weil man immer diesem Ersten hinterherjammert. Und so habe ich das, also ich habe nie Drogen gespritzt oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, aber so stelle ich mir das einfach vor. Und dass man einfach diesem schönen Gefühl, das durch die Adern fließt, auch in Form von Glückshormonen, diese enorme Serotoninausschüttung und dann dieser extreme Abfall. Das ist nicht mehr im Einklang. Man muss dann einfach lernen, auch wieder eine natürliche Serotoninausschüttung zu haben. So was bräuchte man, so eine Art von Selbsthilfegruppe. Ich glaube, das wird es vielleicht in vielerlei Hinsicht auch noch mal leichter machen. Aber dann kommt wieder die Scham dazu. Die Scham, das offen zuzugeben, wie, aber vielleicht fällt es ja genau in so einem Kreis leichter, weil man nicht alleine ist. Ich habe das alles mit mir alleine ausgemacht, bis zum Schluss. Und dann habe ich auch nur eine Freundin, der ich alles erzählt habe. Sonst habe ich es niemandem erzählt. Und vielleicht wäre es einfacher, wenn wir uns trauen würden, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich nicht so zu schämen für sowas. Weil das ist der falsche Grund, Scham. Weil das macht alles nur noch schlimmer.
Dankeschön, Franzi. In Franzis Geschichte begegnen uns mehrere deutliche Anzeichen toxischer Beziehungen. Ich greife einige davon heraus und erkläre sie. Das bedeutet wie immer nicht, dass andere Aspekte weniger gefährlich oder belastend sind. Einige habe ich in früheren Folgen bereits erklärt, andere folgen dann später. Die Auswahl ist also keine Bewertung. Besonders ins Auge fallen hier die körperliche Gewalt, die öffentliche Demütigung und das, was wir Reactive Abuse nennen. Das Ausmaß an emotionaler und psychischer Gewalt, die Franzi erlebt hat und von der sie uns berichtet, ist ebenfalls enorm hoch. Franzi berichtet von massiver körperlicher Gewalt. Ihr Partner schlug sie wiederholt, würgte sie, spuckte sie an. Und das sind nicht einzelne Übergriffe gewesen, sondern gefährliche Muster, die ihr Leben bedroht haben. Beim Würgen ist es wichtig, ganz genau hinzuschauen. Viele unterschätzen nämlich, wie gefährlich das ist. Ein Schlag kann Verletzungen verursachen, aber beim Würgen geht es direkt um die Atemwege und damit um das Leben. Schon wenige Sekunden ohne Luft können zu Bewusstlosigkeit führen. Wenn die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen wird, sind dauerhafte Schäden möglich. Selbst wenn äußerlich keine Spuren zu sehen sind, können innere Verletzungen an Hals, Kehlkopf oder Blutgefäßen entstehen. In der Gewaltforschung gilt Würgen als Hochrisikofaktor. Wenn ein Täter einmal gewürgt hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Gewalt weiter eskaliert und im schlimmsten Fall tödlich endet. Bitte seht Würgen keinesfalls als einzelnen Vorfall an, den man tolerieren darf, sondern als klares Warnsignal. Euer Leben ist in Gefahr. Zugleich wirkt Würgen seelisch nach. Das Gefühl, keine Luft zu bekommen, löst Todesangst aus. Diese Angst kann sich tief im Körpergedächtnis verankern und auch lange nach der Beziehung zu starken Belastungen führen. Bei Franzi kam es mehrfach zu solchen Situationen. Auch die Polizei musste mehrmals einschreiten. Es gab Anzeigen, er wurde abgeführt und wehrte sich gegen die Ingewahrsamnahme. Das zeigt deutlich, dass es sich hier nicht um Ausrutscher handelte, sondern um ein ganz gefährliches Gewaltmuster. Ein weiterer Aspekt ist die öffentliche Demütigung. Franzi erzählt, dass er sie mit Vorliebe ins Gesicht schlug. Das hinterlässt nicht nur seelische Spuren, sondern auch sichtbare Verletzungen, die andere sofort bemerken. Betroffene erfinden dann Ausreden, um die Gewalt zu verschweigen, zu verheimlichen, was passiert. Und dahinter steckt eine Form von Kontrolle. Wer eine Person so angreift, dass jeder Mensch es sehen kann, bringt sie in eine schamhafte Situation. Und diese Scham hält viele davon ab, sich Hilfe zu holen. Sie fürchten, dass andere schlecht über sie denken können. Öffentliche Demütigung ist also nicht nur Gewalt, sondern auch ein Werkzeug, um Macht zu behalten. Hört auch gern noch einmal in die Folge mit Maria rein. Sie berichtet, wie ihr Partner ihr in der Öffentlichkeit die Arme verdrehte oder sie kniff. Auch hier wird mit der Scham gearbeitet und es entsteht das Gefühl, dir hilft sowieso niemand. Alle sehen es, aber keiner schreitet ein. Der dritte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist der Reactive Abuse, zu Deutsch also reaktiver Missbrauch. Damit ist gemeint, dass eine betroffene Person nach ständigen Provokationen, Erniedrigungen oder nach Gewalt irgendwann selbst laut wird, wütend oder auch aggressiv wird. Und dass es eben auch dazu kommen kann, dass diese betroffene Person selbst mit Gewalt auf die erlittene Gewalt reagiert. In diesem Moment dreht der Täter die Situation häufig um. Und er sagt Dinge wie, du bist doch hier die Hysterische, du bist aggressiv, sieh doch mal, was du gemacht hast. Die Rollen werden vertauscht. Das Opfer fühlt sich plötzlich wie die Täterin, während der eigentliche Täter sich als Opfer darstellt. Für Betroffene ist das extrem schwierig und sie beginnen oft an sich zu zweifeln, fragen sich, ob ihre Reaktion falsch war. Franzi erzählt, dass sie sich deshalb lange das Recht abgesprochen hat, Hilfe zu holen. Weil sie selbst ausgerastet ist, dachte sie, dann bin ich ja genauso schlimm, dann habe ich kein Recht, mich Betroffene zu nennen oder mir Unterstützung zu holen. Und genau das ist die Wirkung von Reactive Abuse. Viele übernehmen zudem diese Schuldumkehr. Sie sehen nur noch ihre eigene Reaktion und vergessen, dass sie eine Folge der beständigen Gewalt war. Und so entstehen auch hier Scham und Schuldgefühle. Viele glauben, sie hätten keinen Anspruch auf Hilfe. Und das hält sie fest und verlängert den Kreislauf der Gewalt. Erst wenn klar wird, dass diese Reaktion eine Antwort auf massiven Druck, auf massive Gewalt war, dann kann die falsche Schuld losgelassen werden. Und dann beginnt der Weg in die Freiheit. In Franzis Erzählung sehen wir alle drei Aspekte deutlich. Die massive körperliche Gewalt mit hohem Risiko. die öffentliche Demütigung, die beschämt und isoliert, und die Dynamik des Reactive Abuse, die sie immer wieder in die Rolle der Schuldigen drängt. Zusammengenommen entsteht ein Kreislauf, aus dem es sehr schwer ist, auszubrechen. Wichtig ist es, noch einmal klar zu sagen, keine dieser Handlungen ist ein Beziehungsproblem. Gewalt, Demütigung und Schuldumkehr sind keine normalen Konflikte, sondern gezielte Formen von Gewalt und Machtausübung. Sie sind Teil eines Systems, das darauf angelegt ist, Betroffene klein zu halten, sie einzuschüchtern und abhängig zu machen. Für Menschen wie Franzi bedeutet das, es geht nicht um eine schwierige Partnerschaft, sondern um Missbrauch. Und das erklärt, warum der Weg hinaus so schwer und lang sein kann. Scham, Angst und Schuldgefühle und auch die ständige Abwertung wirken zusammen wie ein unsichtbares Netz. Wenn wir diese Mechanismen klar benennen, können wir sie besser verstehen. Und wenn wir sie verstehen, können wir Betroffene unterstützen, den Kreislauf zu unterbrechen. Franzi hat im Gespräch auch eine Idee geteilt, die ich großartig finde. Sie wünscht sich eine Gruppe, ähnlich wie die anonymen Alkoholiker. Ein Ort, an dem wir nicht nur über das Schwere sprechen, sondern auch über das, was wir schon geschafft haben. Eine Gemeinschaft, in der wir Erfolge feiern. Stell dir vor, es gäbe kleine Symbole für jeden gemeisterten Schritt, eine Medaille für No Contact, für die erste Woche, den ersten Monat oder ein halbes Jahr. Jedes Zeichen erinnert dich daran, du bist nicht allein und du hast schon viel erreicht. Ich habe nach der Aufnahme mit Franzi lange über diese Idee nachgedacht. Und deshalb möchte ich jetzt einen Schritt weitergehen. Ich plane, eine solche Gruppe ins Leben zu rufen. Zunächst digital, damit möglichst viele teilnehmen können, egal wo sie leben. Es soll eine Gemeinschaft werden, in der wir uns stärken, Erfahrungen teilen, Erfolge sichtbar machen, so wie Franzi es vorgeschlagen hat. Kleine Symbole oder Medaillen für No-Contact-Zeiten oder andere wichtige Schritte, die zeigen, dass wir vorankommen. Und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein und diese Gruppe von Anfang an mitzugestalten. Was brauchst du, damit sie dir wirklich hilft? Was wünschst du dir? Was sollte sie unbedingt haben und was vielleicht auch nicht? Schreib mir doch bitte deine Gedanken und Wünsche per E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de und setz das Wort Gruppe in den Betreff. Die Adresse findest du auch in den Shownotes und ich freue mich auf jede einzelne Rückmeldung, damit wir gemeinsam etwas schaffen können, das wirklich trägt und unterstützt. Schreib mir ebenfalls an diese E-Mail-Adresse, wenn du selbst deine Geschichte im Podcast teilen möchtest. Und falls dich derzeit ein Thema besonders belastet und du dir Unterstützung wünschst, dann buch dir gerne deine kostenfreie professionelle Ersteinschätzung mit mir. In diesem Telefonat nehme ich mir 30 Minuten Zeit für dich und dein Thema und wir besprechen, wie es für dich weitergehen kann. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Deine Jennifer.